Ab wann ist man Sänger oder ab wann ist man Tänzer oder ab wann ist man eigentlich Künstler? Das ist ja auch so eine Frage für sich. Und gleichzeitig ist man mit dieser Sache, ist man, finde ich, als Freelancer nochmal ein ganzes Stück härter konfrontiert, versus wenn man sich irgendwo anstellen lässt und dann einen Titel hat und sagt, ich bin jetzt das.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Free Talent. Mein heutiger Gast ist, so wie ich finde, sehr planvoll an seine Selbstständigkeit herangegangen. Hat zuvor, bevor er ins Freelancing gegangen ist, für viele progressive Unternehmen wie Facelift oder Smarto in der Tech-Branche gearbeitet und hat sich ab einem gewissen Punkt aber dazu entschieden, dass ihm Freiheit wichtig ist, unter anderem auch seiner Leidenschaft der Musik nachgehen zu können. Bei mir sitzt Bertrand Rothen. Er ist heute Product Owner als Freelancer, was meiner Meinung nach bedeutet, dass er relativ agil und ergebnisorientiert schaut, wie man Produkte verbessern oder auch neu entwickeln kann. Obwohl er sich mit jahrelanger Erfahrung selbstständig gemacht hat, hat er mir im Vorgespräch verraten, dass er sich anfangs ein bisschen wie ein Hochstapler gefühlt hat. Relativ spannend, glaube ich, da mal gleich drüber zu sprechen. Und heute ist seine Kundenliste beeindruckend und beobachtet gleichzeitig irgendwie die Sehnsucht anderer Leute um ihn herum, dass die eben auch selbstständig werden wollen. Und auch das ist, glaube ich, ein Punkt, der sehr spannend ist, um drüber zu sprechen. Von daher, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr über das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht magst du zu Beginn mal erklären, was du genau machst und was das mit der Musik auf sich hatte.
Ja, erstmal vielen Dank für deine Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Und wie fange ich da an? Puh, also Schlagzeug spiele ich seit, ich glaube, es sind 17 Jahre mittlerweile. Ist dementsprechend etwas, was mich seit sehr, sehr langer Zeit begleitet. Und das hat irgendwie auch nie so richtig aufgehört, mich zu begeistern, an Musik zu arbeiten, sowohl im Studio als auch live. Hat sich dann auch so ein bisschen durch meinen Berufswerdegang auch gezogen.
Und vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, was du neben deiner Musik, also du hast mir ja gesagt im Vorgespräch, Musik ist so deine Leidenschaft und du wolltest mehr Zeit auch dafür haben. Nichtsdestotrotz verdienst du ja dein tägliches Brot, sag ich mal, mit einer anderer Thematik, nämlich als Product Owner selbstständig zu sein. Kannst du darauf eingehen, was du da genau machst und wie du da hingekommen bist, dass du heute selbstständig bist?
Genau, also in dem Sinne war Technologie immer etwas, was mich mit begeistert hat. Musik ist so ein bisschen eher der, in Anführungsstrichen, der kreative, musische Teil dessen und ich habe mich immer damit vorgefunden, dass ich gleichzeitig auch eine Faszination für Technologie habe, für einfach, also es ist so ein bisschen, in Anführungsstrichen, so eine Left-Brain, Right-Brain-Situation. Und da habe ich, glaube ich, auch müsste ich kurz überlegen, wie ich da überhaupt eigentlich den Start so richtig gefunden habe. Ich glaube, das fing so ein bisschen an, als ich ursprünglich anfing, Tontechnik zu studieren und dann zwar riesen Spaß eben hatte an der Musikproduktion an sich, aber immer gemerkt habe, dass mir so diese ganze Analog-Nostalgie nie so richtig lag und ich eigentlich immer eher spannend fand, was man mit neuen Gerätschaften alles machen kann. Als ich dann irgendwie das Gefühl hatte, dass mich das nicht so richtig ausgelastet hat. Auf gewisse Art und Weise habe ich dann beschlossen, etwas zu tun, was ich dachte vorher, dass ich niemals das irgendwie machen würde. Und zwar BWL zu studieren. Und fand das dann wieder erwartend, aber doch ziemlich interessant und habe es dann durchgezogen. Und dann während der Zeit bin ich so durch so kürzere Praktika bei zum Beispiel SAP und dann auch bei Smarto, wo ich dann später auch angefangen hatte zu arbeiten, dann aber in dem San Francisco Büro bin ich so ein bisschen in diese Welt eingetaucht dort und wurde so ein bisschen konsumiert davon. Ich fand das einfach super spannend, super inspirierend, dass Leute einfach keine richtigen Grenzen in Möglichkeiten sahen, was man alles technisch lösen kann. Und wurde dann so ein bisschen einfach da immer mehr reingezogen. Und dann führte einfach immer eins zum anderen. Und tatsächlich muss ich an der Stelle anmerken, dass ich in dem Sinne schon mal vor 6 Jahren ungefähr, war ich mal so für 2 Minuten selbstständig. Ich glaube, in Wirklichkeit waren das so ein paar Monate. Als ich dann eben kurz davor war, meinen Bachelorabschluss zu machen, habe ich angefangen, so kleinere Jobs eben zu machen. Das war aber größtenteils im Bereich Übersetzen, Content Creation. Mhm. Und ich habe einfach damals so ein bisschen, glaube ich, einfach wegen meines Alters vielleicht auch, und habe mich das einfach nicht richtig getraut, das weiterzumachen. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, einen festen Job zu ergreifen, der klang auch gut und war auch damals, würde ich behaupten, definitiv die richtige Entscheidung, dann später auch eben nach Hamburg, habe ich das einfach aus diesem Gefühl heraus gemacht, dass ich noch nicht das Standing habe. Ich hatte so dieses Gefühl, ich bin einfach noch nicht so weit, mich komplett auf mich selbst zu stellen, und bin deswegen einfach als so eine Art logische Konsequenz einfach in die Angestelltenwelt eingetreten. Mhm.
Du hast ja dann für Unternehmen gearbeitet. Ich habe eben eingangs schon gesagt, wie Facelift oder Smarto sind ja Tech-Unternehmen, die auch relativ schnell in den Zeiten gewachsen sind. Und gleichzeitig hast du ja in einem Bereich gearbeitet, im Product Owner, wo man eben agiles Arbeiten, Scrum etc. Sehr stark praktiziert. Glaubst du, dass sowohl die Art der Unternehmen, für die du dich entschieden hast, als auch der Job darauf vorbereitet haben, Freelancer und Freiberufler zu werden, weil es einfach schon von der Arbeitsweise so war?
Definitiv. Das finde ich ist auch ein Aspekt, den könnte man nochmal ein bisschen beleuchten, dessen, dass ich finde eigentlich, dass so die normale Beschaffenheit eines Angestelltenverhältnisses gewissermaßen unagil ist. Aber tatsächlich hat mir dieses Gefühl oder dieses allgemeine Mindset, dass man eigentlich weiß, dass sich ständig alles ändern kann, dass man darauf also nicht nur vorbereitet sein muss wie so eine Art notwendiges Übel, sondern dass man das eigentlich mit einbeziehen muss und praktisch immer sich selber eine Art Readiness gegenüber ständigen Veränderungen einräumen muss, hat mir auf jeden Fall viel auch gelehrt, eben einfach also nicht keine Pläne zu haben, sondern eher aber einfach meine Pläne anders zu gestalten und nicht praktisch einfach einen Plan zurechtzulegen, der dann vielleicht auch schön durchdekliniert ist und sich dann nachher zu ärgern, erwartungsgemäß aber, dass da irgendwas anders läuft. Ja. Und das ist, auf jeden Fall würde ich behaupten, ist als Selbstständiger extrem wichtig umzusetzen, weil es halt immer mal sein kann, dass man von einem Tag auf den anderen vielleicht auch keinen Auftrag mehr hat. Und das muss noch nicht mal irgendwie ein extremer Fallout sein. Das kann einfach ein Budgetproblem sein, das kann Planungsdifferenzen sein, Projekt wurde verschoben, kennen bestimmt viele. Und darauf halt reagieren zu können, das nicht nur als Problem zu begreifen, sondern auch als Gelegenheit oder als irgendwas, was man mit einplanen kann, ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Learnings, die ich aus der Profession selber ins allgemeine Unternehmertum praktisch übertragen habe. Mhm.
Spannend. Du hast eben gesagt, du glaubst, dass das normale Angestellten-Dasein alles andere als agil ist. Was meinst du damit? Also was müsste besser werden, damit es agiler wäre?
Also ich will, oder andersrum, ich würde jetzt nicht behaupten, es ist komplett unagil, aber im Grunde genommen ist ja im normalen, also oder im klassischen Angestelltenverhältnis ist ja eigentlich der Vorteil, den sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber daraus bezieht, ist so eine gewisse Form von Kontinuität, dass man einfach jemanden in Anführungsstrichen da hat, auf den man sich verlassen kann. Und das ist nicht inhärent unagil, aber ich würde behaupten, dass um richtig zu verstehen und auch richtig zu spüren, wie das eigentlich ist, wenn sich praktisch alles richtig, praktisch gewaltsam ändert und man richtig, also auch, ja, wie soll ich das sagen, so eine Art Discomfort erfährt dadurch und darauf dann richtig hart reagieren muss, das ist, glaube ich, etwas, was das Angestellten-Dasein einfach in vielerlei Hinsicht abfedert. Und ich glaube, dass das Problem, was daraus möglicherweise entsteht, muss nicht, aber kann, ist, dass man einfach zu sehr sich praktisch auf diesen Zustand verlässt und dann gar nicht mehr überhaupt also in der Lage ist oder überhaupt oder andersrum dazu gezwungen wird, mit dem ständigen Ändern von, ständigen Änderung von Dingen irgendwie überhaupt zu rechnen. Mhm. Also es ist praktisch, würde ich nicht behaupten, in dem Sinne komplett unagil, aber es besteht die Gefahr, dass man von der Agilität weggezogen wird.
Mhm. Spannend. Glaubst du dann auch oder siehst du aus deiner eigenen Sicht für dich selber Freelancing deshalb vielleicht auch tatsächlich sicherer an als die klassische Festanstellung, weil du, anstatt dass du dich auf ein Standbein, nämlich deinen Arbeitgeber, stellst, eher 5, 6, 7, 8 verschiedene Auftraggeber hast und dadurch wesentlich breiter aufgestellt bist, was auch sowohl dein finanzielles Risiko als auch deine Weiterbildung, das Learning, die Agilität etc. angeht. Was ist da dein eigenes Gefühl zu?
Damit sprichst du in der Tat einen spannenden Punkt an, der, finde ich, sehr anders in der Tech-Branche ist als in anderen Branchen, in denen viele sicherlich auch ein Angestelltenverhältnis suchen, weil es gegenüber einem gewissen Freiberufler auch diverse Vorteile bietet, und was ich auch definitiv gut nachvollziehen kann. Aber gerade weil wir ja immer noch in der IT-Branche dieses verschobene Verhältnis haben, dass eigentlich der Arbeitnehmer oder der einzelne Dienstleister, wenn man so möchte, gegenüber der Firma eigentlich nicht jetzt unbedingt immer am längeren Hebel sitzt, aber häufig gewissermaßen den Ton angibt, ist praktisch diese Möglichkeit, dass man sich in Anführungsstrichen zu mainlined aufstellt, also dass man nur von einem Kunden oder Arbeitgeber abhängig ist, und was ist, wenn der einen dann einfach vor die Tür setzt, die ist den meisten Leuten überhaupt nicht präsent. Also ich würde behaupten, abseits dessen, dass natürlich auch, also in einem normalen Arbeitsverhältnis, wenn man dann gekündigt wird, das definitiv nicht das Ende der Welt ist, gerade in Deutschland nicht, rechnen, glaube ich, viele einfach überhaupt gar nicht damit, sie träumen noch nicht mal davon, dass irgendjemand ernsthaft zu ihnen ankommen würde und ihnen kündigen würde, weil sie sich einfach denken, ich bin viel zu indispensable. Was wollen sie denn dann machen? Und ich glaube, da ist definitiv auch in der Praxis eine Wahrheit dahinter. Aber gleichzeitig schafft das in dem Sinne auch so eine Art falschen Sicherheitssinn, der meines Erachtens nach definitiv nicht zukunftssicher ist. Also im Sinne von, man kann nicht darauf bauen, dass wenn man jetzt irgendwas in der Technologiebranche beherrscht und eine gute Marktlage hat, dass das in 5 oder 10 Jahren immer noch genauso gefragt ist. Und dass definitiv in der Hinsicht sich daraus auch so ein versteckter Vorteil ergibt, dass man, wenn man sich in dem Sinne ein bisschen flexibler aufstellt und mit mehr Kunden arbeitet, verschiedene Szenarien kennt, dass man gleichzeitig einfach eine höhere praktisch Lernvelocity hat, und dass das natürlich einen auch im Markt attraktiver macht.
Spannend, weil gerade so, also ich habe in den letzten Folgen auch mit dem Redakteur beispielsweise gesprochen, der hat eben gesagt, in der Verlagsbranche ist genau dieses Thema, dass ich mich lieber auf 5, 6 Unternehmen als Freelancer fokussiere, anstatt irgendwie einen Arbeitgeber zu haben. Aber es macht natürlich total Sinn, wie du sagst, dass wenn die Marktlage so ist, dass die Talente so gefragt sind in einem gewissen Segment, dass sich das dann nochmal so ein bisschen verschiebt. Was mir dabei in den Kopf kommt, viele Freelancer, oder das ist ja auch meine persönliche Meinung, sagen ja, dass so dieses Thema Freelancing, oder als sie Freelancer geworden sind, dass das in ihrem Umfeld nicht wirklich positiv angesehen wurde und eher gesagt wurde, hast du keinen Job gefunden, oder ist das für dich eine Übergangsphase, irgendwas in die Richtung. Siehst du das in deiner Branche, in der IT-Branche auch so, oder ist das gekoppelt an das, was du gerade gesagt hast, auch da ein bisschen anders, dass eher die Freelancer sehr hoch angesehen sind? Wie ist da deine Erfahrung?
Also tatsächlich würde ich behaupten, in den meisten Fällen wissen die meisten gar nicht so genau, was gemeint ist. Also häufig habe ich echt Fragezeichen erlebt, dass Leute, also gerade natürlich vor allem im Product-Owner-Bereich, wo das nochmal ein Stückchen unüblicher ist zu freelancen, als jetzt beispielsweise im Bereich, vielleicht sowas wie Agile Coach oder Scrum Master, das ist ein bisschen üblicher. Ansonsten als Entwickler natürlich zu freelancen ist vergleichsweise häufig, aber selbst das ist nicht so wahnsinnig präsent. Und weil viele Firmen auch nach wie vor nicht mit Freelancern arbeiten, sind diese auch einfach in Teams und in Organisationen nicht wirklich präsent, sodass die meisten gar keine Erfahrungswerte haben und erstmal fragen, was ist denn das überhaupt, was machst du überhaupt, wie soll das funktionieren und wo sind denn die also ich kriege häufig auch sehr interessierte Nachfragen, und das ist auch definitiv schön, aber ich stelle tatsächlich fest, dass in den meisten Fällen eher so eine Art Unwissen herrscht. Wenn dann jemand aber Bescheid weiß, dann ist das Ansehen eigentlich immer relativ hoch, würde ich behaupten. Allerdings hat sich auch, glaube ich, in den meisten Köpfen sowas etabliert, dass man braucht eine gewisse ein gewisses Standing, also einen gewissen Track Record, um überhaupt in der Lage zu sein, sich selbstständig zu machen. Dem würde ich behaupten, stelle ich eine gewisse Antithese, weil ich jetzt nicht bei diesen üblichen 10 bis 15 Jahren konkrete, also spezifische Berufserfahrungen liege. Aber das ist, würde ich behaupten, dass das, also man muss sich das in Anführungsstrichen verdienen, um in der IT-Branche freelancen zu dürfen, habe ich das Gefühl, kommt manchmal zurück. Also es scheint echt nicht wie so ein Thema zu sein, womit sich viele überhaupt beschäftigen.
Trotzdem hast du ja, als wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben, du mir gesagt, dass du nicht einfach ins kalte Wasser gesprungen bist, sondern du dich schon sehr aktiv damit auseinandergesetzt hast. Fand ich einen spannenden Ansatz, weil ich viel bisher gehört habe, dass Menschen entweder von Beginn an irgendwie ihrer Karriere Freelancer sind oder irgendwas im freien Bereich machen oder eben durch irgendeinen Zufall da reingerutscht sind. Wie kannst du mal erzählen, wie hast du dich vorbereitet? Also wann kam diese Entscheidung aktiv? Okay, ich will Freelancer werden, und B, was waren so die ersten Schritte, wo du gesagt hast, das und das muss ich mir selber aneignen oder das muss ich wissen vom Markt, um mich richtig verkaufen zu können?
Also tatsächlich habe ich, so der letzte Schritt, so das, mich tatsächlich zu trauen, das war doch relativ impulsiv, muss ich gestehen. Und ich würde behaupten, man kann das definitiv auch noch ein bisschen geordneter angehen als ich. Aber tatsächlich habe ich davor, wie ich es halt immer mache, relativ viel Recherche betrieben, ob man das überhaupt irgendwie vermarkten kann, was ich mache, ob man das überhaupt, ob es das überhaupt gibt und so weiter. Und ich habe natürlich am Anfang auch gewisse Hürden entdeckt, also dass es wirklich tatsächlich im Markt relativ unüblich ist. Also jetzt nicht wie zum Beispiel im Kreativbereich, wo es ja relativ etabliert ist. Und habe mich dann natürlich auch ein bisschen damit konfrontiert, ob ich diese Risiken wirklich annehmen möchte. Bin dann im Endeffekt zum Schluss gekommen, dass ich das auf jeden Fall trotzdem machen möchte und eher als Herausforderung sehe als das Problem. Und was ich mich zuerst eigentlich gefragt habe und was ich auch zuerst gelernt habe tatsächlich in der Hinsicht, ist, dass die Freelancing-Welt gerade in der IT echt nochmal ein ganzes Stück anders funktioniert, als die, sowohl als die festangestellten Welt innerhalb des Bereichs IT, aber auch im Vergleich zu anderen Branchen, wo jetzt beispielsweise eine Kreativagentur sowohl mit Festen als auch mit Freelancern in der gleichen HR-Abteilung arbeitet und die sourcen einfach aus ihrem eigenen Portfolio von Freelancern oder eben über irgendwelche Agenturen oder so, würde ich behaupten, ist in den allermeisten Firmen im Tech-Bereich, sind das einfach zwei komplett getrennte Ressourcen. Also die HR-Leute, die arbeiten in der Regel überhaupt nicht mit Freelancern und haben damit auch keine Berührungspunkte. Das heißt, wenn man die fragt, dann sagen die einfach nein. Das heißt dann nicht immer, dass das Unternehmen gar keinen Freelancer beschäftigt, aber dass man an der Stelle einfach einen anderen Weg gehen muss. Und natürlich hieß das für mich, dass das Netzwerk, was ich mir vorher aufgebaut hatte, dass das für die konkrete Akquise nur sekundär hilfreich war und dass ich dementsprechend mir in Anführungsstrichen nochmal so eine Art Parallelnetzwerk aufbauen musste an Leuten, über die ich überhaupt konkret zu Aufträgen komme. Das habe ich dann einfach darüber gemacht, dass ich einfach mir gedacht habe, ich gehe da jetzt einfach praktisch, also was heißt aggressiv rein, aber ich bemühe mich einfach, so viele Kontakte wie möglich herzustellen, nicht also nur auf Quantität ausgelegt, sondern auch also sinnvolle, wertvolle Kontakte, aber da auf jeden Fall praktisch, also wirklich wie, nein, nicht ganz wie bei Null anfangen, aber schon am Anfang zu stehen und dann gleichzeitig aber auch alles, was ich erfahre, nicht als Reflexion praktisch meines Selbstwerts zu verstehen, sondern als Lektion und als Lernmöglichkeit. Dementsprechend würde ich behaupten, ich habe dieses Jahr allein schon dadurch extrem viel gelernt und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und natürlich habe ich jetzt on top noch das Gefühl, dass ich das praktisch größtenteils selber geschaffen habe und das ist natürlich auch sehr wertvoll.
Ja, ist eine spannende Erkenntnis, weil deckt sich auch zu 100% mit meinen Erkenntnissen, ist das tatsächlich, sobald es zum Thema Freelancing kommt, HR sehr wenig mit dem ganzen Prozess zu tun hat und ich auch immer wieder darüber überrascht bin, was für etablierte Prozesse wir haben im Sinne von, oder Unternehmen haben im Sinne von, wenn es darum geht, Festangestellte einzustellen, Und wenn dann eben Freelancer beschäftigt werden sollen, dann geht es eben ganz andere Wege. Hast du eine Vermutung oder eine Meinung dazu, warum das so ist?
Ich glaube, das ist tatsächlich eine Mindset-Frage. Also ich glaube nicht, dass das daran liegt, gerade jetzt auch im Bereich, da muss ich jetzt halt einen Appell auch mal machen, dass ich finde, Product Owner zu sein oder Produktmanager zu sein, ist definitiv nicht etwas, wofür man festangestellt sein muss. Es gibt uns und gleichzeitig glaube ich eher, dass es eine Art, es tangiert auch so ein bisschen diese Mindset-Frage im Bereich Remote Working, dass so dieses Verständnis, dass jemand vor Ort sein muss, das ist eigentlich ein Konstrukt. Das ist natürlich nicht etwas, was immer verkehrt ist und was man jetzt auf Biegen und Brechen verteufeln muss, aber man sollte zumindest sich kritisch damit auseinandersetzen, genauso wie die Frage, was sind Vorteile, was sind Nachteile dessen, sich Freelancer reinzuholen? Und es gibt halt nicht nur die Nachteile. Und viele sind einfach, glaube ich, beschäftigen sich mit der Frage erst gar nicht. Gleichwohl bin ich der Meinung, dass sie es tun sollten, weil sie so häufig schnell auch vor allem an Leute kommen und gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, einfach viel besser zu skalieren. Gerade wenn es um Projekte geht, wenn es um explorative Projekte geht, wo man auch vielleicht ein bisschen externes Know-how brauchen kann. Und da viel mehr so in festen Abschnitten zu denken, versus einfach zu sagen, wir brauchen halt jemanden da, der halt, den wir halt fragen können, der sich halt drum kümmert und wir wissen nicht genau um was, aber irgendwas wird schon anfallen.
Ja.
Das ist, finde ich, auch so ein bisschen diese feine Linie zwischen agil arbeiten und planlos arbeiten. und dementsprechend, ja, also würde ich behaupten, ist das etwas, was einfach mehr Consideration verdient oder mehr Aufmerksamkeit verdient bei Firmen, dass sie einfach sich dafür öffnen sollten, überhaupt drüber nachzudenken. Und ich glaube, für viele ist das eine sehr gute Option. Und vielleicht nicht unbedingt für alle und ich bin auch ziemlich agnostisch gegenüber der Festanstellung eigentlich. Ich finde nicht, dass das was Schlechtes ist. Mhm. Ich glaube nur, dass das Verhältnis so ein bisschen in der Unwucht ist.
Ja, definitiv. Cool. Ich glaube so, wenn du jetzt darüber sprichst, wo du gerade stehst, wie du irgendwie die letzten Jahre deiner Selbstständigkeit aufgebaut hast, klingt das alles, sag ich mal, recht gefestigt und irgendwie sehr mit einem Plan ausgestattet. Trotzdem hast du mir, auch das hast du mir im Vorgespräch verraten und ich habe es eingangs gesagt, hast dich am Anfang so ein bisschen wie so ein Hochstapler gefühlt. Woher kam dieses Gefühl worauf war es begründet?
Ich habe tatsächlich darüber jetzt in letzter Zeit, wahrscheinlich auch nur, weil ich danach geguckt habe, so, auch so ein typischer kognitiver Bias wahrscheinlich, ja. dass ich viel über dieses Thema Imposter-Syndrom gelesen habe, das angeblich bei Freelancern eben ganz besonders ausgeprägt ist, weil, also ich lese auch viel von gerade Freelancern zum Beispiel in den USA, die dann sagen, wenn sie anfangen, dass das eigentlich für sie eine Entscheidung ist, die sie fällen und gerade vor allem, bevor sie den ersten Kunden haben, und dann von Freunden oder Angehörigen gefragt werden, was sie denn eigentlich jetzt gerade so machen, dass sie dann zwar behaupten, sie freelancen und dann kommt sowas wie, aber du arbeitest doch gerade gar nicht. So, du sitzt ja auch nur vor deinem Rechner und machst halt irgendwelches Zeug. So. Und dass dann natürlich gleichzeitig so diese Frage kommt, bin ich wirklich Freelancer oder wann bin ich eigentlich Freelancer? Und reicht dafür nur, dass man praktisch diese Entscheidung für sich fällt? Oder braucht man irgendeinen Track Record? Und ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht, geht es Menschen so, wahrscheinlich auch im Bereich von Kunst und Kultur, dass wenn man beispielsweise, ab wann ist man Sänger oder ab wann ist man Tänzer oder ab wann ist man eigentlich Künstler? Das ist ja auch so eine Frage für sich. Und gleichzeitig ist man mit dieser Sache, ist man, finde ich, als Freelancer nochmal ein ganzes Stück härter konfrontiert versus wenn man sich irgendwo anstellen lässt und dann einen Titel hat und sagt, ich bin jetzt das. Das ist wie in vielerlei Hinsicht das Angestelltenverhältnis etwas, was praktisch durch ein System gelöst wird. Und was, glaube ich, viele Angestellte dementsprechend gar nicht so richtig nachvollziehen können, dass wenn man auch wenn es beispielsweise nicht so gut läuft, man nicht so erfolgreich ist, man vielleicht auch ein schlechtes Projekt, eine schlechte Projekterfahrung hinter sich hat, dass man Rückschläge hinnehmen muss, was man, glaube ich, immer irgendwann mal muss, dass man dann einfach sich ernsthaft vielleicht auch manchmal einfach fühlt, wie als wäre man einfach wirklich in dem Sinne ein Hochstapler.
Ja. Gab es dann so diesen einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt bin ich angekommen?
Ich würde natürlich bei mir ganz klassisch sagen, das war ab dem Punkt, wo ich das erste Projekt unterschrieben hatte. Da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt ist dieses Imposter-Syndrom erstmal großflächig ausgeräumt. Davor war es tatsächlich so ein bisschen, wie habe ich mich wirklich gefühlt, als würde ich eher ein Image aufrechterhalten, als dass ich das wirklich bin, wobei das ja auch Teil dessen irgendwo ist. Ja. Also man ist ja auch in Anführungsstrichen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und das gehört, also ich finde, das ist aber auch, ich habe das dann auch wiederum als eine Art Lernerfahrung verstanden oder etwas, woran ich selber wachsen kann, dass ich praktisch also selber eine Art Erwartungshaltung vorstrecke und dieser dann auch versuche, gerecht zu werden oder mich darum bemühe. Und ich würde behaupten, wahrscheinlich, oder ich hoffe, kommt das jetzt erstmal so nicht unbedingt wieder. Aber tatsächlich war das schon am Anfang, war das für mich auch einfach eine Übung zu sagen, wenn jetzt mich Leute gefragt haben, was machst du eigentlich so? Und ich so, ja, ich bin jetzt Freelancer, dass ich nicht dann so diesen Zusatz irgendwie hatte, so, ja, aber eigentlich bin ich einfach nur zwischen zwei Stühlen.
Ja.
Und ja, ich glaube, das
ist auch eine Prüfung. Wie lange war diese Phase? Also kannst du das, erinnerst du noch? Wie war das eher so ein Monat oder eher 6 Monate?
Na, es waren so, ich würde es jetzt mal rechnen, ich glaube, es sind so 1,5 bis 2 Monate waren das ungefähr. Mhm. Und am Anfang war das echt schon, gerade fürs Ego war das schon schwierig zu verkraften. Aber ich habe dann echt irgendwie mir gedacht, was ist, wenn das jetzt nicht schlimm ist, sondern nur Teil des Werdegangs? Und ich muss jetzt einfach nur, dann muss ich es halt einfach beim nächsten Mal anders machen, was anderes probieren, was Neues probieren, es besser machen. Und ab dann ging das eigentlich ziemlich einfach. Also der Umgang mit diesem Zustand.
Gab es für dich so einen Punkt, wo du gesagt hast, wenn ich es bis dahin nicht schaffe, Fuß zu fassen, dann gehe ich wieder zurück in die Festanstellung? Hast du dir da irgendwie so einen Zeithorizont gesetzt?
Ja, ich hatte mir schon eine Frist gesetzt und ich bin in dem Sinne froh, dass ich mein eigenes Konzept validieren konnte, dass ich praktisch diese Notbremse nicht ziehen musste, aber das war natürlich, hatte ich mir auch so einen Zeitpunkt X gesetzt, ab wann ich gesagt hätte, okay, das funktioniert halt nicht, dann muss ich den Weg zurück in die Festanstellung
suchen. Wie lange wäre das gewesen?
Ich glaube, ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war irgendwas zwischen 6 und 9 Monaten. Weil ich halt auch, ich habe, also Teil dessen, dass ich viel vorbereitet habe, war eben auch, dass ich mit Existenzgründern und Unternehmensberatern gesprochen habe. Und viele davon haben eben gesagt, dass gerade wenn man nicht in eine fertige Situation reinrutscht, sind 6 bis 9 Monate Vorlauf sind eigentlich ziemlich normal. Also ist es jetzt eigentlich fast unabhängig, ob man jetzt in der IT ist oder ob man zum Beispiel einen eigenen Laden aufmachen möchte oder sowas. Man muss eigentlich immer mit eher 9 Monaten rechnen, bevor man ein richtiges Standing hat und richtig auch ein laufendes Business hat. Und gerade auch, das ist natürlich ein Thema für sich, dass ich würde behaupten, im Bereich IT sind alle Projektverträge, die so allgemein laufen, also jetzt vor allem, wenn es nicht nur um ich meine, wenn es nicht um beispielsweise Dinge wie Coaching geht, einzelne Seminare, die jetzt vielleicht 2 Tage bis 2 Wochen laufen, wenn es um einen konkreten Einsatz geht, dann passiert wenig unter 3 Monaten. Und wenn man natürlich eine Laufzeit von 3 bis 6 oder vielleicht 12 Monaten hat, dann ist natürlich auch die Akquisephase etwas länger. Das heißt, das ist eigentlich auch nicht problematisch, weil theoretisch, wenn man jetzt, nur so als Beispiel, wenn man jetzt 6 Monate lang Akquise macht und dann 12 bis 18 Monate im Projekt ist, dann hat sich das, wenn man das gegeneinander wiegt, trotzdem auf jeden Fall gelohnt. Und selbst wenn man diese 6 Monate praktisch nichts verdient hat, hätte das sich das auch kompensiert. Das ist ja alles, was man mit einbaut in seinem Preis.
Ist das aber auch irgendwo vielleicht auch in deinem Umfeld dann eine Herausforderung, dass du dich letztendlich ja, eigentlich musst du dich ja parallel, wenn du jetzt 6, 12 Monate oder wie lange auch immer in dieser Tätigkeit dich befindest, währenddessen musst du ja eigentlich deinen Folgejob schon akquirieren, weil sonst sitzt du ja wieder 6 Monate und fängst dann erst an. Wie lässt sich das miteinander vereinen? Also kriegst du das, ist unter einen Hut, dass man diese beiden Dinge parallel angeht?
Schon. Also natürlich würde ich behaupten, kann man einfach aufgrund der Zeit, kann man nicht so viel Akquise betreiben, wenn man irgendwo vor allem Vollzeit im Projekt ist, als wenn man beispielsweise sogar gerade zwischen zwei Projekten steht und dann halt natürlich eine Menge Zeit hat, die man damit füllen kann. Gleichwohl ist natürlich auch der Einsatzort kann auch bestimmend sein. Also ich war jetzt zum Beispiel die letzten 3 Monate in Berlin und in Berlin passiert gerade im Bezug auf Networking-Veranstaltungen und ähnliches und Meetups und so weiter passiert ziemlich viel. Das heißt, da hatte ich auch in dem Sinne die glückliche Situation, dass ich da ziemlich viel mitnehmen konnte und sogar dann zum Ende hin selber bei einer Veranstaltung gesprochen habe, was eine super tolle Erfahrung war. Und wenn man natürlich aber jetzt irgendwo jetzt nicht in Berlin ist oder in Hamburg oder vielleicht in München oder Frankfurt, in kleineren Orten, wo es sicherlich auch interessante Firmen gibt und interessante Auftraggeber, dann kann man natürlich sich nicht schnell mit irgendwem auf einen Kaffee treffen nachher oder mal abends irgendwie auf ein Gespräch oder so, dann geht das natürlich nicht so einfach.
Ja.
Und man muss meines Erachtens nach trotzdem eigentlich währenddessen versuchen, das bestmöglich aufrechtzuerhalten. Möglich ist es natürlich nicht. Und notwendig ist es vielleicht auch nicht unbedingt. Aber gerade so, also wenn man merkt, okay, so, das ist der letzte Monat oder so, bevor es dann wieder in die heiße Phase geht, dann sollte man auf jeden Fall auch wieder ein bisschen stärker rangehen, würde ich behaupten.
Mhm. Okay. Wir haben ja vorhin eingangs oder eben gerade darüber gesprochen, wie dann so die Anfangsphase war. Was ich mir spannend vorstelle, ist, wenn man irgendwie so die ersten Anfragen dann auch hat und dann irgendwie sagt, okay, jetzt kann ich meine ersten Schritte auch in die Freiberuflichkeit gehen. Wie löst man denn das Thema Honorare? Also wie bist du da rangegangen und hast gesagt, was nehme ich jetzt eigentlich, was ist mein Tagessatz, welchen setze ich an? Und gab es auch vielleicht die Situation, wo die Vorstellung deutlich unterboten oder untertroffen wurde und du dann gesagt hast, ich mach's trotzdem, um erstmal reinzukommen. Wie bist du da am Anfang rangegangen?
Das ist also eine Frage, die habe ich auf jeden Fall in meinem typischen Wesen durch erstmal wahnsinnig viel Recherche gelöst. Ich habe erstmal mich super doll umgehört, super umgeguckt, irgendwie, was sind marktübliche Preise, irgendwelche Studien gelesen. Mhm. Und natürlich habe ich dann erstmal verstanden, dass das Durchschnittshonorar im Bereich IT relativ hoch ist. Und das ist natürlich auch an und für sich favorable, aber natürlich ist die Realität ein bisschen anders. Ich habe dann angefangen, so ein bisschen zu überlegen, was muss ich eigentlich verdienen, was kann ich verdienen, hinsichtlich dessen, was marktüblich ist. Was habe ich dementsprechend für ein Delta, was ich in Kauf nehmen kann? Was sind eigentlich Kosten, auf die ich theoretisch verzichten kann? Wie, also dann natürlich auch häufig, weil Kunden häufig auch nach All-In-Stunden oder Tagessätzen fragen, also Tagessätze, die Reisekosten und andere Kosten mit abbilden. Mhm. Und das heißt, da muss man auch natürlich das mit reinfaktorieren. Und für die Preisbildung habe ich dann eigentlich mir so ein paar verschiedene Preise oder auch Grenzen zurechtgelegt, die ich dann eigentlich immer auch so kommuniziert habe. Ich habe auch immer verschiedene Ansätze probiert, entweder eine Verhandlungsbereitschaft konkret mit anzubieten in gewissen Fällen. Das war dann eher, wenn ich wirklich Lust hatte auf den Auftrag. Ja. Und wenn ich jetzt auf den Auftrag nicht so oder daran initial nicht so unbedingt interessiert war, habe ich dann auch mal probiert, einfach nur einen hohen Preis zu nennen und erstmal nichts weiter dazu zu sagen. Ich habe auch da in den Antworten natürlich auch unterschiedliche Sachen festgestellt. Da merkt man dann häufig auch die Qualität der Vermittler an, wie sie darauf reagieren. Und ich würde behaupten, dass das ist definitiv nicht exklusiv, das gilt für alle, ist halt wirklich dieses, man hat die absolute Verpflichtung, nicht nur gegenüber sich selbst, sondern auch der Branche, sich vorher ausführlich darüber zu erkundigen, egal wie schwierig das zu ergoogeln ist oder wen man fragen muss oder so, rauszufinden, was eigentlich überhaupt ein sinnvoller Stundensatz ist. Das gerade in meinem Falle ist das nicht etwas, I'm not in it for the money. So, ich bin nicht jemand, dessen absolutes Ziel es immer nur ist, maximal viel Geld rauszuholen, weil ich Geld toll finde, sondern mir geht es einfach wirklich nur um dieses Thema Marktposition. Mir geht es einfach nur darum, nicht praktisch einen zu niedrigen Standard zu etablieren, weil man sich übervorteilen lässt. Und das ist, glaube ich, ein Problem, das betrifft alle Freelancer. Und natürlich, wenn Leute aus Unwissen mit viel zu niedrigen Preisen in gewisse Verträge gehen, das ist einfach, klar, kann ich manchmal nachvollziehen, dass, also ich habe auch, also häufig auch angeboten, so in einem kleineren Bereich, also sowas wie 10 Euro die Stunde oder so, von meinem eigentlichen Preis abzuweichen, um einen Vertrag auch zu gewinnen, wenn ich das irgendwie dachte, dass das notwendig sei. Wobei häufig habe ich das Gefühl, es spielt nicht so stark die Rolle.
Ja.
Aber da muss man echt vorsichtig sein, wenn man da auch meiner Meinung nach nicht nur sich selbst verpflichtet ist.
Mhm. Du hast eben den Markt angesprochen, gerade in dem IT-Umfeld passiert ja auch relativ viel, was die Gesetzeslage angeht, also auch eben, dass ja, das ein oder andere Spannungsfeld da irgendwie aufgeht, weil die Politik nicht sich so wirklich mit dem Thema beschäftigt und es eher so als Randthema aktuell sieht. Wie siehst du das aus deiner Sichtweise noch, vor allen Dingen, wenn du mal so in dein Umfeld guckst, sicherlich auch andere Freelancer noch in deinem Umfeld haben, wie wird das so gesehen?
Also ich möchte an der Stelle erstmal sagen, dass ja, ich finde, die Situation in Deutschland aus politischer Sicht und rechtlicher Sicht ist definitiv verbesserungswürdig. Ich muss aber gestehen, dass ich eigentlich versuche, möglichst positiv an die Sache ranzugehen und ich habe das Gefühl, viele meckern einfach nur drüber, ja. Und das bringt halt echt nicht viel. Und wenn man überlegt, wenn all die Energie, die in Gemecker fließt, in konstruktive Maßnahmen kanalisieren würde, hätten wir vielleicht auch schon kein Problem mehr, wer weiß. Aber ich finde dementsprechend eher, finde ich es toll zu würdigen, die Arbeit, die beispielsweise natürlich auch du unter anderem mit diesem Podcast machst.
Danke.
Aber zum Beispiel auch vom VGSD finde ich deren politische Arbeit auch extrem wichtig und finde ich toll. Weil das ist definitiv, also würde ich behaupten, bei den meisten echt etabliert, dass die Gesetzeslage, die politische Lage in der Hinsicht ist etwas veraltet, etwas überarbeitungsbedürftig. Und das ist so ein Thema, was natürlich auch, also jetzt gerade in der politischen Landschaft würde ich behaupten, nicht so wahnsinnig, also das sage ich jetzt selber, es gibt auf jeden Fall dringendere Themen,
ja.
Für Deutschland. Deswegen will ich mich jetzt nicht dahinstellen und sagen, das ist das Schlimmste der Welt. Nur gleichwohl gibt es definitiv meines Erachtens nach Handlungsbedarf und ich würde eher in der Politik Unwissen als Bösartigkeit unterstellen und ich würde auch annehmen, dass das Thema einfach schwierig ist von außen nachzuvollziehen, dass es auch relativ neu ist und gerade auch im perspektivischen Hinblick auf wo stehen wir in 5 bis 10 Jahren. Und es wird mehr flexible Arbeitsmodelle geben, es wird mehr flexible Tätigkeiten geben oder die Notwendigkeit, Tätigkeiten schneller hoch und runter zu skalieren, dass es eigentlich wichtig ist, jetzt schon da reinzugehen und der Politik zu helfen, jetzt schon einzulenken und in dem Sinne nicht Existenzen zu gefährden, sondern eine vernünftige Balance herzustellen zwischen der Möglichkeit, sich karrieretechnisch, arbeitstechnisch frei zu gestalten und beispielsweise Rentenbeiträge vernünftig zu gewährleisten und andere Sozialversicherungsbeiträge.
Mhm. Ja, ich glaube, da haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt und auch einer der Gründe, warum wir den Podcast machen, ist, man kann ja Dinge ändern. Ja, also ich glaube nur, dass, wie du es auch sagst, ist immer nur zu kritisieren, ist nicht wirklich hilfreich und bringt uns auch gesamtgesellschaftlich nicht so wirklich weiter, sondern müssen irgendwie schauen, dass wir Dinge verändern und man kann ja trotzdem einen vernünftigen Rahmen schaffen, um das Ganze dann irgendwie so zu strukturieren, dass es nicht stark abweicht von dem, wie wir uns sonst irgendwie bewegen, aber trotzdem irgendwie ein Fortschritt ist. Also ich glaube, ab einem gewissen Punkt wird sich die Politik da auch bewegen müssen, weil es einfach immer mehr Menschen gibt, die so denken und freier arbeiten wollen.
Ne? Das ist genau der Punkt. Ich glaube nicht, dass wir an einem Punkt sind, wo wir absolut was ändern müssen, sonst gehen wir alle vor die Hunde. Es gibt definitiv Leute, die extreme Probleme durch die aktuelle Gesetzeslage bekommen haben und die will ich dementsprechend nicht runterreden. Aber dass das jetzt zu einer Art Massenproblem geworden ist, das ist noch nicht der Fall, aber es bahnt sich durchaus an. Und genau deswegen macht es Sinn, einfach jetzt schon einzulenken und auch den Versuch zu unternehmen, da konsultativ ranzugehen. Und ich bin halt echt gespannt, was sich in der nächsten Zeit tut. Ich habe das Gefühl, dass eine gewisse Offenheit auf jeden Fall herrscht, der Politik darauf zu reagieren. Und dass natürlich sowas einfach zu ändern, ist natürlich auch schon relativ schwierig. Also vor allem, wenn es hinsichtlich der Sicherung von, also vor allem natürlich vor Problemen, die durch Selbstständigkeit entstehen können. Mhm. Also es ist so diese klassische Selbstständigkeitsarmut oder Scheinselbstständigkeit in ausbeuterischem Maße. Und natürlich auch das Thema, es ist ein sensibles Thema natürlich, so das Thema Rente. Ja. In dem Zusammenhang, wo man natürlich, wenn man das als Abhängigkeit mit drin hat, das macht ein ganz neues Fass auf. Dementsprechend habe ich da auch viel Empathie dafür, dass das nicht etwas ist, was man einfach so lösen kann. Aber gerade wenn man wie beispielsweise der VGSD da mit Verbesserungsvorschlägen rangeht und auch anbietet, diese weiter auszuführen, weiter auszukonzipieren, bei der Umsetzung mitzuhelfen, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall zumindest ein positiver Pfad, den man einschlägt und einer, der hoffentlich auch weitergeht.
Mhm. Definitiv, ja. Lass uns mal, weil die Zeit rennt, vielleicht noch mal einmal zu meinem Intro kommen. Da hatte ich ja gesagt, dass die Musik ein großer Teil bei dir spielt und das ja auch, du hast im Vorgespräch gesagt, du bist nicht nur Freelancer des Geldes wegen, sondern auch der Freiheit wegen, oder das sollte irgendwie die Hauptmotivation sein. Wie kamst du zu der Musik und vor allen Dingen viel spannendere Frage, kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, ich habe genug Geld verdient, ich mache jetzt nur noch Musik?
Also zu letzterem muss ich leider sagen, ich glaube, der Punkt ist noch ein bisschen was entfernt. Ich glaube, ich werde auch nie irgendwie aufhören mit Technologie rumzuexperimentieren oder rumzuprobieren, weil ich das einfach auch spannend finde, plus natürlich diese ganze betriebswirtschaftliche Hintergrund hat mir auch definitiv ein bisschen befördert, so dieses sich selbst als Unternehmen zu verstehen, auch das dem eine gewisse Spannung beizumessen und nicht wie so eine Notwendigkeit oder irgendwas, was einen irgendwie nervt oder sowas. Gleichzeitig ist ja auch Musik als Business ist ja auch wesentlich schwieriger geworden und nicht etwas, wo man als Musiker einfach sagen kann, das machen andere, da kümmere ich mich nicht drum. Viele Musiker müssen sich heutzutage selber managen und müssen sich selber auch als Business verstehen. Mhm. Und das ist definitiv auch in der Musikbranche ein Riesenthema. Wie ich ursprünglich zur Musik gekommen bin, an der Stelle müsste ich mich wohl bei meiner Mutter bedanken. Die hat mich im Alter von 5 Jahren vors Klavier gesetzt und dann fand ich irgendwann Klavier halt nicht mehr ganz so cool und dann ist natürlich das Schlimmste passiert, was sich Eltern vorstellen können, und zwar in einem Raum voller Instrumente zeigt der Sohn auf das Schlagzeug. Dann weißt du genau, dass du keine Ruhe haben wirst. Dementsprechend auch danke an sie und natürlich auch an meine ganze Familie fürs Aushalten dessen, während ich angefangen habe. Und das war einfach für mich wahrscheinlich auch gerade in diesen kritischen Jahren als Teenager, wo man ja sich in vielerlei Hinsicht haltlos fühlt und gar nicht weiß, wie man sich überhaupt verwirklichen soll, wie man sich positionieren soll und mit der Herausforderung konfrontiert ist, sich selber zu definieren, hat mir das auf jeden Fall viel geholfen, auch etwas zu tun, für das ich bei vielen Leuten Anerkennung erhalte. Und ich würde behaupten, das hat einfach nie so richtig, dieser Spaß daran, das zu machen, hat einfach nie so richtig aufgehört. Und deswegen bin ich jetzt immer noch dabei.
Und auch halbwegs professionell, oder?
Also. Ja, also ich versuche das immer nicht allzu sehr überzubetonen. Allerdings möchte ich mich auch natürlich zum Beispiel an dieser Stelle bei meinen Endorsern bedanken, die mich mit günstigeren Becken und Sticks versorgen. gleichzeitig habe ich beispielsweise dieses Jahr, im letzten Jahr hat es mich nach Norwegen geführt. Und dieses Jahr war ich sogar mit meiner Band in der Türkei und in Kenia. Und cool. Das war extrem spannend natürlich. Ja. Und auch vor allem Vor allem Kenia ist in der Hinsicht ein Ort, den ich schon lange mal besuchen wollte und aber vielleicht auf eigene Faust so sich das vielleicht nicht ergeben hätte, vor allem nicht in dem Umfang, in dem wir dann dort vor Ort waren und die Leute dort kennengelernt haben und die Möglichkeit hatten, einfach zu erfahren, wie die lokale Metal-Szene in Kenia tickt. und das sind einfach sind so Erfahrungen, die ich einfach nicht missen wollen würde.
Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die Insights, wie ich oder was ich ja meinen Gästen alle immer als letzte Frage stelle, ist, ob sie sich vorstellen können, nochmal in die Festanstellung zurückzugehen und irgendwie nochmal fest für ein Unternehmen arbeiten zu können. Und wenn ja, welches wär das? Wie sieht das bei dir aus?
Ich habe in der Vorahnung, dass du mir diese Frage stellen würdest, mir tatsächlich schon eine Antwort überlegt.
Da bin ich jetzt gespannt.
Und zwar müsste ich das unterteilen in ein sozusagen Kann- und ein Muss-Szenario. Ich würde, also wenn ich könnte, in irgendein Unternehmen, das also richtig spannend, klein, wo ich die Möglichkeit hätte, von Anfang an dabei zu sein und auch Anteilhaber daran zu sein, da wäre ich definitiv interessiert daran. Also vor allem, wenn es um das Thema Firmenanteile geht und richtig viel Entscheidungsmöglichkeiten, das fände ich eine super interessante Challenge. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Dieses Unternehmen gibt es wahrscheinlich in der Form nicht, deswegen kann ich auch keine Namen nennen. aber für so ein, ich muss zugeben, für so eine in Anführungsstrichen einfache Tätigkeit, die jetzt nicht mit Gesellschaftertum verknüpft ist, sehe ich aktuell gegenüber dem, was ich als Freelancer mache, eigentlich keine konkrete Motivation. Dementsprechend auch das Muss-Szenario, wenn ich irgendwann an einen Punkt gerate, dass ich das, so wie ich es jetzt aktuell mache, nicht umsetzen kann oder nicht abbilden kann, würde ich natürlich jetzt auch also nicht irgendwie mir groß ein abbrechen, wenn ich jetzt dann wieder dann zurück in die Festanstellung in dem Sinne gehe. Es ist tatsächlich, ich fühle das eher wie so eine Präferenz als wie so eine absolute Grenze, aber an der Stelle ist es für mich wirklich, würde ich diese Frage also kurz mit einem Nein beantworten.
Länger mit einem Jein.
Ja, genau, länger mit einem Nein, aber unter gewissen Bedingungen, die aber an der Stelle zum Glück oder zum Unglück oder wie auch immer man es sehen möchte, die unwahrscheinlich scheinen. Hoffentlich.
Sehr cool. Ich drücke die Daumen.
Besten Dank dir.
Vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat viel Spaß gemacht und danke für die ganzen Insights.
Vielen Dank dir für die Einladung.
Sehr gerne. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, vielen Dank für das heutige Zuhören. Alle Shownotes und Infos zur nächsten Folge findet ihr wie immer auf unserer Homepage freetalent.de. Hinterlasst gerne Bewertungen, auch bei Spotify und Apple. Schickt uns Feedback und macht gerne auch Gastvorschläge, wer spannend sein könnte für den Podcast. Wir freuen uns über eure Meinungen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.